Es wird richtig heiß in Singapur und das meinen wir nicht nur wörtlich. Die Temperaturen werden den Piloten am Wochenende sicher zu schaffen machen, aber auch sonst geht's heiß her in der Formel 1. Wir beleuchten in unserer Vorschau die aktuellen News aus dem Paddock. Kann Max Verstappen seinen Singapur-Fluch brechen zum Beispiel? Bringt eine höhere Geschwindigkeit in der Boxengasse Würze ins Renngeschehen? Strategisch, ja. Warum trennt sich McLaren von einem vielversprechenden Talent? Das sind so einige Themen. Heiß gekocht wird aber auch an anderer Stelle. Es ranken sich zum Beispiel Wechselgerüchte um. Hört, hört, Charles Leclerc und Alex Albon. Und auch um Christian Horner und sogar ein mögliches 12. Team gibt's einiges da an Rauschen. Ihr seid bei Im Kreisfahren, eurem Kanal für News, Hintergründe und Infos aus dem Formel 1 Universum. Lasst uns gerne ein Abo da, wenn euch gefällt, was wir machen. Und damit, Sebastian, steigen wir in eine prallvolle Vorschau-Episode ein, oder?
So sieht's aus. Und wir starten wie immer an dieser Stelle mit der Wettervorhersage. Und da könnt ihr euch schon mal freuen. Chaos könnte eintreten. Regenwahrscheinlichkeit am Freitag. Also mit anderen Worten, fürs erste und zweite freie Training 40% und dann 20% am Samstag für die Quali und FP3, also Training Nummer 3. Und beim Sonntag dann soll es auch 20% Regenwahrscheinlichkeit haben. Momentan heißt es, naja, wahrscheinlich wird es eher nicht regnen am Sonntag, aber lassen wir uns überraschen. Wir hatten höhere Regenwahrscheinlichkeiten schon in der Saison, dann ist nichts passiert. Andersrum haben wir bei 20% dann auch schon mal ein schönes Roulette bekommen. Temperaturen das ganze Wochenende zwischen 26 und 33 Grad und vor allem extreme Luftfeuchtigkeit. Das ist definitiv ein großer Faktor. Viele Fahrer haben es auch schon auf Social Media gesagt, auf den Kanälen von ihren Teams. Es ist eins der forderndsten Rennen in dieser Saison, was die Fitness angeht.
In jeder Saison eigentlich.
Ja, und Dave, es gibt sogar eine offizielle Hitzewarnung von der FIA, vom Motorsportverband, der über der Formel 1 steht. Und das ist jetzt nicht einfach nur so, oh, passt mal auf, es wird heiß, sondern es ist auch konkret dann mit Maßnahmen verbunden.
Ganz genau, ja. Die Hitzewarnung ist erfolgt. Es wird, du hast es gerade gesagt, um die 30 Grad. Und wir dürfen nicht vergessen, die ganzen Sessions in der Formel 1 finden ja nachts statt. Also stellt euch vor, ihr geht nachts raus und es hat noch 30 Grad. Luftfeuchtigkeit enorm. Also das ist
eine richtige
wirklich
Hitzewand. Total. Also das ist echt heftig in Singapur.
Du kennst es ja, ne?
Ja.
Und die Hitzewarnung hat tatsächlich eine konkrete oder konkrete Maßnahmen zur Folge. Zum Beispiel sind die Teams jetzt verpflichtet, die Kühlsysteme für ihre jeweiligen Fahrer zu installieren. Das heißt, es gibt da im Auto ja mittlerweile so ein System, das funktioniert mehr oder weniger gut, aber das muss zwingend jetzt am Start sein. Es gab vor ein paar Jahren ja ein ultra heißes Rennen in Katar, wo die Piloten teilweise umgekippt sind. Ich glaube, Logan Sargeant ist damals sogar ausgestiegen, hat aufgegeben und daraufhin hat die FIA Maßnahmen versprochen. Das sind jetzt eben diese Maßnahmen, die da zum Tragen kommen. Ihr könnt sicher sein, dass wir auch sehr, sehr viele Kühlwesten sehen werden in der Startaufstellung. Und die Piloten werden grundsätzlich alles Menschenmögliche tun, um sich kühl zu halten. Das ist natürlich physisch wichtig, aber auch psychisch für die Konzentration. Es ist enorm wichtig, dass die Körper einigermaßen auf Betriebstemperatur sind und nicht die ganze Zeit zumindest
überhitzen,
weit, weit drüber.
Ja.
Aber die Regenschauer, ja, die könnten natürlich auch kommen. Gewitterschauer sind angekündigt und das kennt ihr natürlich auch. Wo es heiß und schwül ist, da kommt es dann auch mal runter. Regen aber eher am nicht am Sonntag eben,
ja, so,
sondern am Freitag, am ersten Tag des Rennwochenendes. Danach ist die Regenwahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, heißt aber trotzdem nichts. Ich glaube, die Piloten werden so oder so klatschnass. Ob von innen oder außen, ist in dem Fall dann auch schon egal.
Ja. Ja, auch ein Auge auf der Schüssel haben. Der ist ja jemand, der das teilweise nicht so ganz hinbekommt, wo das herkommt.
Stirn,
ja, okay. Dann wer vielleicht auch schon Schweiß auf der Stirn hat, das ist Max Verstappen. Denn wie ihr vielleicht wisst, ist das seine Angststrecke sozusagen. Also er hat da noch nie gewonnen. Er hat da auch in den letzten Jahren nicht so besonders gut ausgeschaut. Haben wir schon ausführlich besprochen. Also Singapur wird auf jeden Fall, ob ihm das jetzt passt oder nicht, zu einem Schlüsselrennen. Denn wenn er jetzt da viele Punkte macht, also sprich eigentlich muss er fast schon gewinnen und die McLaren möglichst wenig oder gar nicht punkten, dann kann es nochmal richtig spannender Fahrer-WM werden. Wir wollen es jetzt aber nicht zu sehr beschreien. Es ist eine eher geringe Chance, aber es sollte halt jetzt, wenn es nach Verstappen und Red Bull und natürlich den Fans von ihnen geht, sollte es schon in Singapur passieren, weil dann wird es langsam wirklich etwas knapp. Ja, also rechnerisch ist dann noch nicht vorbei, aber fast. Ja, bei Red Bull ist es halt so, es ist eine Strecke, die viel Abtrieb benötigt. Da muss ich jetzt auch mal zeigen, ob das Red Bull Update auch so funktioniert. Bei den letzten Strecken hat es ja eigentlich wunderbar funktioniert. Also Verstappen hat ja jetzt schon 2 Siege in Folge einfahren können. Und es wird halt jetzt spannend, ob sie in Schlagdistanz zu McLaren sind, ob sie sie schlagen können. Dann geht vielleicht noch was. Sollte es jetzt nicht passieren, werden wahrscheinlich Norris und Piastri den Titel unter sich ausmachen. Auch da wird es spannend. Also Singapur ist immer für Safety-Kassen Ausfälle gespannt, bekannt. Ja. Und Oscar Piastri, der wird jetzt auch alles dran setzen, zu zeigen, dass er ein fehlerfreies Wochenende fahren kann. Max Verstappen, wie gesagt, hat noch eine persönliche Rechnung mit dem Singapur Marina Bay Street Circuit offen. Denn wie gesagt, der Sieg fehlt noch. Wir würden gerne mal eure Meinung wissen. Glaubt ihr, er kann den Bann brechen, vielleicht sogar gewinnen? Oder sagt ihr, das wird jetzt wieder ein Wochenende zum Wegschmeißen für die Bullen? Ja, lasst uns in den Kommentaren wissen. Wir diskutieren, wie gesagt, immer gern mit euch. Und dann schauen wir mal auf eine andere interessante Geschichte, Dave. Und zwar eine andere Maßnahme, die jetzt regeltechnisch greift, neben dieser Kühlweste, die Geschwindigkeit in der Boxengasse. Und die ist ja eine ganz besondere Spezialität in Singapur.
Ja, also Singapur ist eine der Strecken, wo normalerweise 60 Stundenkilometer in der Box gelten, weil es halt ein Startkurs ist. Es geht relativ eng zu. In der Regel sind es 80 Stundenkilometer, auf manchen Strecken sogar 100. In Singapur waren es bisher halt 60 und das führt natürlich dazu, oder das hilft dabei, dass wir ziemlich viele langweilige Einstopprennen sehen, weil man eben gar so viel Zeit in der Box verliert. Sei es drum, dieses Wochenende hat die FIA sich was überlegt. Sie erhebt nämlich oder hebt dieses Geschwindigkeitslimit in der Boxengasse an, um eben mehr strategische Varianz zu schaffen und ja, diese Entwicklung ein bisschen zu bremsen zu den typischen langweiligen Einstopprennen, zumindest bei trockener Strecke. Ob es dabei bleibt, wissen wir ja noch gar nicht. Wie gesagt, normalerweise gelten 100 Stundenkilometer in der Formel 1 aus Sicherheitsgründen zum Schutz der Teammitglieder und aller Beteiligten gelten eben 60 Stundenkilometer in Singapur. Das sorgt natürlich dafür, dass es länger dauert, die Boxengasse zu durchfahren. Du hast da auch gleich ein paar Zahlen für uns noch. Auf jeden Fall ist das der Grund gewesen, warum sich viele Teams geweigert haben, zweimal zu stoppen, weil man einfach gar so viel Zeit in der Boxengasse verliert, weil es da so langsam zugeht. Wenn das ein bisschen schneller vonstatten geht, könnte es das ein oder andere Team vielleicht dazu verleiten, die Strategie ein bisschen umzustellen. Was meinst du?
Ja, kann sein. Also schauen wir mal, normalerweise verliert man so 28 bis 33 Sekunden bei einem Pitstop. Es sind 400 Meter, die man da zurücklegen muss und das fühlt sich natürlich super langsam an, wenn man da 60 km/h fährt. Also das viele von uns fahren der Stadt, also offiziell sind es ja 50, aber die meisten dann 10 Kilometer Toleranz, ne? Und dann überlegt euch mal, ne? Also mit einem Formel-1-Auto, wenn ihr da vorher dann mit meistens 200 bis 300 in Singapur ist es schwierig, dann auf die allergrößten Höchstgeschwindigkeiten zu kommen, aber dann fühlt sich halt 60 an, als ob ihr steht eigentlich. Muss man mal schauen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen eng und vertrackt da. Also man möchte da natürlich nicht riskieren, normalerweise, dass man irgendwelche Unfälle baut. Dann verstopft man nämlich sozusagen da auch den Weg. Da kommt man nicht so leicht vorbei wie an anderen Strecken bei der Ausfahrt, wenn mich da nicht alles täuscht. Und hat also seinen Sinn, dass das auf 80 auf 60 runter reduziert war bisher, aber schauen wir mal, ob das was bringt, ob da dann auch bei trockenen Verhältnissen dann vielleicht 2 Stops gewagt werden von dem ein oder anderen Team. Also
wir können die Rechnung mal ganz kurz aufmachen, ne?
Genau, so 60 km/h sind ungefähr 24 Sekunden, um 400 Meter zurückzulegen nach Adam Riese und 25% mehr Speed wären es und es sollten dann auch 25% kürzere Durchfahrt dann ergeben und dann wären es 18 plus bis 20 Sekunden plus die 2 bis 3 Sekunden normalerweise Boxenstopp. Vielleicht bringt das ja was. Also schauen wir einfach mal, warten wir mal ab.
Aber kann ich mir schon vorstellen, also wenn man sich 4-5 Sekunden spart an der Box, das kann schon den ein oder anderen Unterschied machen, ne?
Kommt natürlich dann auch immer natürlich drauf an, Safety Car ja oder nein, Virtual Safety Car, also da ist sicherlich noch, also kann mir vorstellen, dass das durchaus ein Faktor wird. Und wer auch nicht so lange warten kann und wahrscheinlich sich auch gerade so vorkommt, als ob er sehr langsam unterwegs ist, das ist Christian Horner. Also es hat nicht so lange gedauert, bis der jetzt wieder in den Schlagzeilen ist. Und es ist viel Spekulation dabei, aber die kommt jetzt auch nicht von irgendwem. The Race, sehr, sehr großes Magazin, hat da ein sehr, sehr ausführliches Piece dazu gebracht über Christian Horner, der vielleicht sogar mit einem eigenen Team zurückkehren könnte in die Formel 1. Ja, aber es gibt viele weitere Optionen.
Wild, wild, ja. Wir haben noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber euch ist das sicher bekannt. Christian Horner hat jetzt endgültig alle Bande gebrochen, zerschnitten mit Red Bull. Man hat sich geeinigt auf eine Abfindung, die beträgt wohl rund 100 Millionen Dollar. Stattlich, ne? Hat aber noch einige Klauseln, die ganz spannend sind natürlich. Und klar, was da jetzt bekannt ist oder nicht, es ist wahrscheinlich viel Spekulation dabei oder zumindest irgendwelche Gerüchte, die da so rumschwirren, rumwabern. Gesicherte Informationen sind es nicht. Aber steigen wir nochmal kurz ein. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass Christian Horner bald möglichst in die Formel 1 zurückkehren möchte. Das Abfindungspaket, wie gesagt, mit Red Bull erlaubt ihm nämlich, und das ist bekannt und das ist offensichtlich Fakt, erlaubt ihm eine Rückkehr ins Formel 1 Geschäft sozusagen in der ersten Hälfte des nächsten Jahres schon. Also man kann davon ausgehen, dass Christian Horner wahrscheinlich auf Geld verzichtet hat, nur um sich da reinschreiben zu lassen, dass er verhältnismäßig bald schon wieder mitmischen darf in der Formel 1. Also er drängt offensichtlich selbst auf ein Comeback. Das ist soweit auf jeden Fall mal eine interessante Ausgangslage. Und natürlich fragt sich halt jetzt, wie, was, wo, mit wem kehrt er denn zurück? Und da gibt's einige Optionen, die wirst du uns gleich mal nennen. Natürlich namentlich, klar, der Anschluss an ein bestehendes Team oder vielleicht kann er sich da irgendwo einkaufen. Oder, und das ist die spannendere Möglichkeit, die ist aber gar nicht so weit an den Haaren herbeigezogen offensichtlich, die Gründung eines ganz neuen Teams, das wäre dann der ominöse 12. Startplatz, den es theoretisch in der Formel 1 gibt, der könnte besetzt werden von einem Team, naja, nennen wir es mal Horner GP oder so, was hat es damit auf sich?
Ja, also schauen wir mal ganz kurz, was die Grundsituation ist, also Christian Horner, der will ja ganz gerne so viel Macht wie möglich haben. Das war im Grunde dann auch einer von vielen Faktoren, die dann die Ära Red Bull oder die Ära Horner bei Red Bull dann beendet haben. Aber er möchte da eben die möglichst komplette Kontrolle, will nicht einfach nur Teamchef sein und dann Vorgesetzte haben, die eben möglichst viel sagen können. Er möchte da auch teilweise, idealerweise so ein bisschen wie Toto Wolff bei Mercedes, Anteile an einem Team haben. Mhm. Er will vor allem was zu sagen haben, was Motorenauswahl angeht, also praktisch der Motorenpartner, Marketing und auch gewisse Sachen, was das Engineering angeht. Das hat übrigens auch dazu geführt, dass er früher bei Ferrari, also das ist jetzt nicht zwingend in der Ära Vasseur, sondern generell bei Ferrari dann auch kein Interesse hatte, weil die würden sowas in 10 Leben nicht machen. Wie gesagt, diese Beteiligung, ne, die ist ein ganz großer Faktor. Die hätte er halt gern, die hat er bei Red Bull nicht bekommen. Toto Wolff hat sie eben bei Mercedes bekommen und es könnte tatsächlich sein, dass das ein oder andere bestehende Team vielleicht an sowas interessiert ist. Aber wie gesagt, spannendere, für uns alle wahrscheinlich spannendere Alternative ist, dass Horner ein 12. Team in die Formel 1 bringt. Und dazu muss er natürlich dann viele Investoren an Land ziehen, weil diese sogenannte Verdünnungsgebühr, die man zahlen muss, dass man da eben als weiteres Team dann reinkommt und dann diesen Pool an Geldern, die ausgezahlt werden an die Teams, der wird da ja verdünnt sozusagen. Dann muss man die selber wieder aufstocken. Die liegt bei ungefähr einer halben Milliarde Dollar. Ist also nicht so wenig. Das sind auch diese 100 Millionen von Christian Horner erstmal noch nicht so viel wert. Gut, Fünftel wäre damit gezahlt, aber es ist halt einfach nichts wert in dem Sinne alleine. Ja, ja. Also er bräuchte Investoren, aber da ist er ja sehr gut drin. Also als Red Bull damals Jaguar übernommen hat, hat er ja als eine der vielen Elemente, die da zum Red Bull-Erfolg über die Jahre beigetragen haben, sich auch um sowas gekümmert. Ne? Also viele Sponsoren herangezogen, Investoren, die dann eben außer dem Red Bull-Geld natürlich da noch viel, viel weitere Moneten reingebracht haben. Ja, unter den bestehenden Teams übrigens gelten Alpine, da haben wir auch schon mal drüber geredet, und auch Aston Martin als die offensichtlichsten Optionen, Dave. Die könnten vielleicht dann sich das doch noch überlegen, ihm da diese Kontrolle und Beteiligung zu geben. Bei Alpine bin ich mir echt nicht so sicher, aber was meinst du? Also wie sieht's aus? Also Horner, Flavio Briatore, passt das, glaubst du?
Buddies for life. Ich nutze jetzt die Gelegenheit mal, um ganz schamlos Werbung zu machen. 500 Millionen Verdünnungsgebühr. Ihr kommt viel, viel günstiger weg, wenn ihr bei uns eine Kanalmitgliedschaft abschließt, Freunde. Und da gibt es auch was Schönes dafür. Ja, ihr habt zwar nicht die Kontrolle über ein Formel-1-Team, aber
über uns.
Ihr kriegt schöne, spannende Goodies von uns. Wir haben gerade eben jetzt die Tage auch wieder eine schöne Episode rausgebracht, exklusiv für unsere Kanalmitglieder mit euren Fragen, die wir für euch von euch beantworten. Das ist einer von vielen schönen Perks, die ihr bekommt, wenn ihr diesem Kanal was Gutes tun möchtet und es euch ein bisschen Geld wert ist. Ungefähr so teuer wie ein schöner fancy Kaffee bei Starbucks, aber ich glaube, da hat man länger was von als von dem
das
Kaffee.
Stimmt.
Sei es drum, ich feile noch an meinen Sponsorenverkaufskills. Zurück zum Thema. Christian Horner und Alpine hast du gerade erwähnt.
Richtig.
Ja, er ist ja mit Flavio Briatore durchaus befreundet. Die zwei kennen sich, die zwei schätzen einander auch durchaus. Und es könnte die Möglichkeit schon geben, dass Briatore dann sagt, komm, mein alter Kollege kauft sich doch mal hier im Team Enstone ein bisschen ein. Also eine Art Equity-Deal eben. Er kriegt dann eben Firmenanteile. Also Christian Horner kriegt Firmenanteile gegen sein Geld und darf dann den Wert dieser Anteile eifrig steigern, so wie das Toto Wolff eben mit Mercedes auch macht. Das ist die Idee dahinter. Könnte schon sein, dass Briatore einer der wenigen ist, die dann auch sagen, komm, du bist ein Guter, ich gebe dir weitreichende Freiheiten, du kriegst eine leitende Rolle, ja, und du darfst das Ding hier umstrukturieren, wie du möchtest. Sind wir mal ehrlich, Briatore wird das ja auch nicht mehr ewig machen, der ist ja nun auch nicht mehr der Allerjüngste. Und Formel 1 ist durchaus stressig, das darf man nicht unterschätzen. Er kam ja auch eigentlich als Berater, das ist er auch offiziell weiterhin, aber de facto ist er jetzt gerade schon irgendwie Teamchef, nachdem es da diese wilde Geschichte mit Oliver Oakes gab. Wir haben ausführlich darüber berichtet und jetzt braucht eigentlich faktisch Alpine durchaus einen Teamchef. Vielleicht wird es ja was. Auch Aston Martin ist eine Adresse, ja, da könnte Lawrence Stroll auch durchaus eine attraktive Rolle für Christian Horner parat haben, wenn dieser denn Interesse hat. Adrian Newey ist ja bei Aston Martin und er hat eine gewisse Beteiligung am Team. Wenn man Christian Horner Ähnliches anbieten könnte, würde er sich das vielleicht überlegen. Es wäre ja gewissermaßen auch ein gemachtes Nest. Ja, Adrian Newey kennt er ja sehr gut, er kennt auch Honda sehr gut. Und die Fabrik ist nagelneu bei Aston Martin gerade. Die Zutaten sind eigentlich alle da. Könnte mir schon vorstellen, wenn es da wirklich ein ernsthaftes Angebot gibt für eine Rolle, dann überlegt er sich das. Und es gab ja Spannungen zwischen Christian Horner und Adrian Newey, das darf man nicht unter den Tisch kehren. Die waren nicht ganz unbeteiligt daran, dass eben Adrian Newey dann gegangen ist bei Red Bull. Also gab ja da durchaus die ein oder andere Meinungsverschiedenheit wahrscheinlich im Zuge dieser Horner-Affäre. Ihr wisst es ja, auch da haben wir ausführlich natürlich drüber berichtet. Offensichtlich haben sich die beiden jetzt aber wieder versöhnt, vertragen. Die waren sogar auf einem Oasis-Konzert zusammen, also Christian Horner und Adrian Newey. Da scheinen die Meinungsverschiedenheiten weitgehend ausgeräumt zu sein. Also das
kann man sich mal leisten mit seinen 100 Millionen, ne? Also das war ja auch nicht so billig, ne? Die, auch was man so hört, die Oasis-Konzerte.
Wahrscheinlich haben sie exklusiv gespielt, nur für die zwei,
naja.
Für die Kohle. Nee, also auf jeden Fall scheint da, welches Kriegsball auch immer zwischen den beiden steckte, das scheint wieder begraben. Auch Haas ist übrigens mit einer Außenseiterrolle genannt worden im Zuge dieser ganzen Horner-Geschichte. Ist wahrscheinlich aber eher eine kleine Option, wenn überhaupt. Gene Haas, der Teameigner, bekundet immer wieder, dass er eigentlich überhaupt keine Lust hat, sein Team zu verkaufen oder da irgendwie eine gewichtige Rolle in irgendeiner Form abzugeben. Ich glaube, Gene Haas ist ganz happy mit seinem Setup im Moment. Ayao Komatsu macht einen super Job und die Mannschaft agiert, glaube ich, weiterhin sehr, sehr effizient, sehr kostengünstig. Weiß ich nicht, ob ein Christian Horner da nicht eher so ein fremdes Element wäre.
Ich glaube, die werden eher von Toyota gekauft, als dass der Horner reingeht.
Ja, genau. Das denke ich doch auch, ne? Auf jeden Fall, und da kommen wir jetzt wieder zurück zum Thema, die unkonventionelle Idee einer Neugründung des Teams wird wohl geprüft, ernsthaft, ja. Die Formel-1-Regeln geben es her, die erlauben das. In den Statuten ist verankert, dass bis zu 12 Teams teilnehmen können. Cadillac ist als 11. Team schon dabei, also in der Theorie hätten wir noch ein Plätzchen für Horner GP, oder?
Ja, wie gesagt, also dreistelliger Millionenbetrag wäre da erstmal einfach nur für einen Beitritt da und dann insgesamt würdest du auf jeden Fall über eine Milliarde kommen, weil du musst ja dann das Team auch aufbauen. Ne? Also das war ja einfach nur die Startgebühr sozusagen und deswegen macht es auch Sinn, dass die aktuellen oder viele aktuelle Teams bei teilweise eine Milliarde oder auch weit drüber bewertet sind. Aber dementsprechend musst du halt auch ordentlich Geld reinbuttern. Also selbst wenn es schnell gehen würde, wahrscheinlich würde diese Option vor 2028 nicht passieren. Horner müsste eben eine Menge, auch wenn er dieses Talent hat, Investoren an Land ziehen. Und dann könnte man drüber reden. Und dann kommt noch zusätzlich dazu, dass man ja auch die Genehmigung durch alle rivalisierenden Teams braucht. Durch die FIA und durch das Formula One Management.
Fragen wir bei Andretti.
Genau. Also das Andretti-Beispiel hat gezeigt, dass das eben wirklich dann auch zum Hindernis werden kann, selbst wenn man sozusagen technisch alles erfüllt, wenn man sozusagen aus einer Rennfahrerdynastie kommt und man eigentlich alles schon bereit hat. Da war auch Christian Horner sehr weit vorne dabei, dass das nicht funktioniert hat. Also man muss sozusagen einen Mehrwert für den Sport anbieten. Und wir haben ja auch noch ein anderes Video mal gemacht über Lucky Sons, ein Team, das eventuell noch irgendwie Außenseiterschau hat, mal in den nächsten Jahren aufzutauchen. Ich glaube persönlich nicht dran, ist aber eine ziemlich coole Geschichte. Schaut es euch gerne mal an, wenn es euch interessiert. Aber wie gesagt, da müssen auch die anderen und auch die FIA und das Formel-1-Management der Meinung sein, dass es sportlich einen Mehrwert gibt, und das wird manchmal sehr komisch ausgelegt. Also Horner müsste da starke Überzeugungsarbeit leisten, müsste dann sicherstellen, dass sein Vorschlag in irgendeiner Art und Weise sehr starke Argumente enthält, zum Beispiel eben die Unterstützung von dem Hersteller zum Beispiel, dass es vielleicht ein Werksteam wird oder halt ein Sponsor, der so groß ist, dass man sagt, okay, das kann man sich eigentlich nicht verwehren oder dem kann man sich eigentlich nicht verwehren. Keine Ahnung, Disney, Apple, bin eh gespannt. Gibt es da überhaupt schon was irgendwie Richtung Disney? War noch groß angekündigt, dass da irgendwas das nächste Jahr passiert.
Ich glaube, die haben gerade andere Probleme.
Kann sein, ja. Schauen wir mal. Also, wir verfolgen das Ganze. Mike, schreibt ihr uns gerne mal in die Kommentare rein, bevor wir uns den anderen spannenden News widmen, was ihr denn dazu sagt. Würdet ihr euch wünschen, dass Christian Horner wieder zurückkommt? Am besten mit einem, keine Ahnung, 12. Team oder vielleicht sogar als, ja, Anteilseigner von einem bestehenden Team. Würde uns mal interessieren. Und dann, Dave, springen wir vielleicht mal.
Ich hätte noch einen heißen Tipp, wenn Christian Horner ein, ich sag mal, etwas anrüchiges Sponsorenangebot braucht. EA Sports oder EA wurde ja gerade aufgekauft von irgendwelchen Saudis und hier dem
wie heißt der? Schwiegersohn von Donald Trump, Kushner, ja. Der hat sehr viel starke Verbindungen zu den Saudis und dadurch die Trump-Familie. Also es hängt irgendwie also, alles mit allem zusammen.
Horner GP mit EA als Hauptsponsor gebongt. Sympathiepunkte minus 1000.
EA Sports ist ja bei vielen nicht so besonders beliebt. Ich glaube, das wäre vielleicht direkt das most hated Team in der Formel 1, aber Entertainment wäre da tatsächlich nicht gering, ja. Also schauen wir mal.
Kommen wir zu anderen Themen. Eines der beliebtesten Teams tatsächlich in allen Fanumfragen weit vorne ist McLaren, und die Kollegen haben sich jetzt von einem hochtalentierten Formel 1 Junior verabschiedet. Alex Dunn ist der gute Junge. 19 Jahre alt, ihr habt ihn vielleicht mal in einem ersten freien Training gesehen. Dieses Jahr, er ist schon mal gefahren, bei McLaren tatsächlich. Gerade fährt er in der Formel 2, hat eine ganz, sehr solide Saison auf jeden Fall. Liegt er auf dem 5. Platz der Gesamtwertung. Er hat schon einige spektakuläre Rennen geliefert auf jeden Fall. Die Trennung jetzt, die eben vor dem Grand Prix von Singapur bekannt gegeben wurde, deutet so ein bisschen darauf hin, dass man sich nicht ganz einigen konnte, wann und wo man denn gedenkt, den guten Alex dann mal ins Auto zu setzen. Eigentlich ist McLaren da wirklich auf Jahre hinaus voll. Oscar Piastri und Lando Norris haben Verträge. Hört man zumindest, ja. Wie viel die Verträge dann wert sind, ist natürlich eine ganz andere Geschichte. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Man kann aber davon ausgehen, dass Alex dann früher ins Auto möchte. Er will verhindern, dass er so ein Schicksal teilt wie ein Felipe Drugovic, Theo Pourchaire und wie sie alle heißen, die dann jahrelang hingehalten wurden mit irgendwelchen Reservistenrollen und am Ende dann doch nie zum Zug kamen. McLaren hat ihm natürlich alles Gute gewünscht. Die Trennung erfolgte wohl natürlich in beiderseitigem Einvernehmen, wie man das immer so sagt. Aber spannendes Detail, Helmut Marko hat sich über Alex dann sehr positiv geäußert bisher, und vielleicht verschlägt es den jungen Iren, er ist nämlich aus Irland, der Herr Dunn, tatsächlich auch in die Red Bull-Familie, wer weiß das schon, ja. Und Red Bull könnte oder hat ja im Vergleich zu McLaren grundsätzlich mal 2 Cockpits mehr, mit denen sie arbeiten können, ja. Neben dem Hauptteam Red Bull haben sie ja natürlich noch mit den Racing Bulls da eine Nachwuchsmannschaft. Vielleicht ergeben sich dort eher Chancen. keine Ahnung, wann, wo, ob 26 schon was geht. Unwahrscheinlich, vielleicht in Richtung 2027. Mal sehen. Aber ihr habt's gehört, Alex Dunn ist kein Entwicklungsfahrer, kein Nachwuchspilot bei McLaren mehr. Quo vadis, schauen wir mal.
Jetzt aber wird es richtig spannend. Und zwar gibt es Wechselgerüchte zu Charles Leclerc. Der ist ja eigentlich der treueste Fahrer überhaupt in der Formel 1 momentan. Der sagt ja auch immer wieder, dass er bei Ferrari bleiben will und mit denen unbedingt Weltmeister werden will. Aber RMC Motori, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig ausgesprochen wird, wahrscheinlich hätte ich es italienischer aussprechen müssen. Die berichten auf jeden Fall, dass sich der Manager von Charles Leclerc, Nicolas Todd heißt der gute Mann, zuletzt mit drei verschiedenen Teams getroffen hat. Und zwar McLaren, Mercedes, also nicht McLaren Mercedes, sondern McLaren, Mercedes, AMG Petronas F1 Team, heißen sie ja komplett, und Aston Martin. Und da könnte was im Busch sein. Also Leclerc ist ja, wie gesagt, eine treue Seele, würde gerne mit Ferrari Weltmeister werden, aber Fakt ist auch, dass er seit Jahren einfach kein weltmeistertaugliches Auto zur Verfügung gestellt bekommt. Und bei McLaren, und das ziehen wir uns jetzt nicht einfach irgendwie aus der Nase, da könnte tatsächlich Oscar Piastri, falls er Weltmeister wird, doch schneller als gedacht weg sein. Und zwar lustigerweise vielleicht sogar einen Swap machen mit Leclerc. Denn der wird ja von Mark Webber gemanagt, der gute Mann, der Oscar Piastri. Und der hat indirekt gegenüber RMC Motori gesagt, dass es sein könnte, dass Piastri zu Ferrari wechseln möchte. Denn er hat gesagt, Zitat, jetzt muss sich Oscar erstmal auf den Titelfight konzentrieren. Aber danach wäre es nicht schlecht, wenn er sein Italienisch verbessern würde. Denn Ferrari ist für jeden F1-Piloten eine hochattraktive Anlaufstelle.
Hört.
Ja, kann man natürlich einfach mal so raushauen, um vielleicht sich Sympathiepunkte zu holen oder ein bisschen Hype zu generieren. Webber weiß schon auch, was er tut, und er wird auch nicht unbedingt, er wird sicherlich auch darauf achten, sozusagen den Marktwert zu pushen, einfach sozusagen, ja, schaut mal, also wir können, wenn wir wollen und so, auch so ein bisschen, um bei McLaren zu zeigen, wisst ihr was, ne? Also das ist vielleicht auch der 1A-Fahrer und nicht einfach, ne, der Gleiche und dergleichen. Ja, aber er ist, wie gesagt, er muss es nicht machen, und vielleicht ist er dann doch ein bisschen mehr dran. Also es gibt so ein paar Indizien, aber wie gesagt, wir wollen das jetzt nicht zu hoch hängen. Aber Aston Martin, wie gesagt, ist auch noch eine Option offensichtlich.
Ja. Ja, da hängt alles ein bisschen natürlich davon ab, was Alonso macht. Der wird wahrscheinlich allerhöchstens 2 Jahre weiterfahren. Er hat ein bisschen komisch gesagt, wenn sie nächstes Jahr ein gutes Auto haben, steigert das die Chancen darauf, dass er aufhört, was ich ein bisschen kontraintuitiv finde. Er hat gemeint, wenn sie ein schlechtes Auto haben, ist er dann noch ein Jahr länger motiviert, das Auto auf Vordermann zu bringen. Ja, keine Ahnung, ob er sich da so einen Gefallen tut damit, aber er wird schon seine Gründe haben. Je nachdem, wann Alonso auf jeden Fall aufhört, wird definitiv ja früher oder später ein Platz bei Aston Martin frei. Wer den dann besetzt, ungewiss. Vielleicht ist Charles Leclerc wirklich ein Kandidat. Wäre sehr, sehr ungewohnt, aber naja, keine Ahnung. Der Erfolg zieht ja alle möglichen Leute an, und vielleicht wird dann noch die ewige Treue zu Ferrari in Frage gestellt. Wer weiß. Bei Mercedes ist die Situation so, Toto Wolff hat jetzt tatsächlich Kimi Antonelli bestätigt fürs nächste Jahr. Also er wird definitiv bei Mercedes fahren, aber die Vertragsverhandlungen mit George Russell sind wohl noch nicht ganz in trockenen Tüchern. Schauen wir mal. Also, Leclerc, Mercedes confirmed. Noch nicht ganz, aber vielleicht ist es eine Option.
Wer weiß. Auf jeden Fall spannend. Und was auch interessant ist, dass Alex Albon auch ein Kandidat ist, der momentan gehandelt wird. Er könnte zu Red Bull zurückkehren. Zumindest ist das eines der Gerüchte, das momentan die Runde macht. Und zwar hat das auch so ein bisschen damit zu tun, dass er ja auch Thailänder ist. Also er fährt ja unter thailändischer Flagge sozusagen, ist aber in Großbritannien beheimatet. Und er macht ja übrigens auch recht viel in Thailand. Also er hat da wohltätige Projekte auch am Start. Und was jetzt natürlich auch ganz interessant ist, ist, dass der Red Bull Mehrheitsaktionär, wie gesagt, die sind ja die größten Anteil sozusagen bei fast zur Hälfte bei den Thailändern und eben bei den Österreichern. Und die Thailänder haben 1% mehr, wenn ich da jetzt richtig unterrichtet bin. Und da ist der Mann, heißt Shalem Yovidar oder Yovidar, ich habe es wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen, aber der hätte natürlich gern einen Landsmann in seinem Team bei Red Bull und könnte vielleicht Alex Albon loseisen. Laut Motorsport Italia hat Red Bull sogar Gespräche schon mit Alex Albon aufgenommen. Dessen Vertrag läuft jetzt zwar offiziell noch bis Ende 2027, und der ist da ja auch sehr glücklich eigentlich, ist auch momentan der, muss man schon sagen, weiterhin Nummer 1 Fahrer eigentlich. Also ist noch recht weit vor Carlos Sainz auch in der Weltmeisterschaft, in der Tabelle. Und es hat seiner Karriere auch extrem gut getan, denn wir erinnern uns, Toro Rosso 2019, da hat Albon für Dean's Lenkrad gegriffen, ist dann 2020 als Nachfolger von Pierre Gasly neben Max Verstappen zu Red Bull gekommen und ist dann nach einem Jahr direkt in die DTM abgeschoben worden. Das ist fast schon die Höchststrafe gewesen. Nichts gegen die DTM, aber das aus der Formel 1 in die DTM wechseln zu müssen, ist jetzt nicht das, was man sich so vorstellt als tollen Karriereweg, den man sich vorher so ausmalt, wenn man es schon mal reingeschafft hat. Auch muss man dazu sagen, er war ja zweimal auf dem Podium, trotzdem durfte er nicht in der Formel 1 bleiben und dann ist er dann ein Jahr später wiederum dann zu Williams gegangen und seitdem hat er sich Stück für Stück sukzessive die Aura sozusagen eines Top-Fahrers wieder geholt oder überhaupt erst geholt. Und viele sagen halt jetzt, naja, eigentlich wäre er schon reif im Top-Team. Entweder Williams mausert sich 2026 dazu oder er könnte perspektivisch vielleicht wirklich dann zu einem gehen. Wäre also wirklich eine Option.
Schauen wir mal.
Einen haben wir noch.
Weit weg von dem Top-Fahrer leider, aber unausweichlich auch. Wir müssen natürlich über ihn sprechen. Es geht mal wieder um Mick Schumacher. Der brennt seiner eigenen Aussage nach auf eine Rückkehr in den Single-Seater-Sport, also Formelwagen mit offenen Cockpits, weitgehend offen zumindest. 43 Grand Prix durfte er bestreiten in der Formel 1, aber so richtig ist er da leider nie angekommen. Und danach, ihr wisst es, auf einigen wegen der Irrungen und Wirrungen ist er jetzt in der WEC unterwegs, fährt da mit Alpine relativ erfolgreich tatsächlich. Er hat schon einige Podiumsplätze erringen können, immerhin. Aber offensichtlich möchte er weg, aus dieser wirklich, etablierten Rennserie. Er möchte nach Amerika und IndyCar fahren, hat er gesagt. Ich zitiere wörtlich, Single-Seater-Rennen sind für mich noch immer etwas, wofür ich brenne, hat er gesagt. Diese Rennwagen sind hundertprozentig mein Wunschtraum. Ich wollte schon immer Einsitzer fahren. Tja, jetzt schauen wir mal, ob er dann vielleicht wirklich bei den Indycars ein bisschen mehr Fuß fassen kann als in der Formel 1. Sportwagen haben ihm Spaß gemacht, hat er gesagt, aber Einsitzer, das ist halt so sein Ding.
Ja. Ja, also er hat ja, oder beziehungsweise am nächsten Monat steht ein Test am Indianapolis Grand Prix Circuit an.
Genau.
Und da sagt er, sieht es als großartige Option. Indica hat einige außergewöhnliche Talente und man sieht, dass die Rennen ziemlich viel Spaß machen und es viele Kämpfe gibt. Und er sagt noch dazu, außerdem gibt es da draußen viele Jungs, also bei den Indycars, gegen die ich in den Nachwuchsformeln gefahren bin. Und es wird interessant sein, sie zu sehen. Ich möchte einige verschiedene Klassen ausprobieren. Und ich denke, es wird ganz anders sein als hier in der WEC, aber auch, denke ich, anders als in der Formel 1. Ja, am 13. Oktober
wird er wichtig.
So sieht's aus, ja. Am 13. Oktober wird er für das Rahel Letterman Lanigan Racing Team einen Dallara Honda DB12 auf der Strecke fahren und zwei Mini-Einschätzungen noch. Sein Papa Michael Schumacher, der hat ja mal ein Interview gegeben, wo er gesagt hat, als er gefragt wurde, ob die Indycar für ihn interessant ist, hat er gesagt, nee, überhaupt nicht. Die Formel 1 ist die Königsklasse. Darüber geht es nicht und außerdem, also es reizt ihn rein von der Herausforderung nicht und es ist viel zu gefährlich. Und sein Bruder Ralf Schumacher, der Onkel von Mick, der hat auch in einem Interview letztens ganz klar gesagt, er findet es nicht gut. Er würde sich wünschen, dass Mick das nicht macht. Die WEC ist eine schöne, ist ein schöner Ort, um Motorsport zu betreiben, hat er gesagt. Er hat ja selber ja auch in den USA keine besonders guten Erfahrungen gemacht. Er hat in Indianapolis einen ganz schlimmen Crash gehabt, also wirklich, wirklich schlimm, vergleichbar vom Einschlag her mit dem, den Max Verstappen 2021 in Silverstone hatte. Ich glaube sogar noch heftiger von den G-Kräften. Also,
er hat sich da den Rücken damals ziemlich geschrottet, ne?
Ja,
war noch irgendwie Wirbel im Eimer oder sowas? Also das war echt ein übler Unfall.
Es sah aber auch richtig, richtig schlimm aus. Und wir wissen ja, also bei den Indycars, da gibt es wirklich ab und zu auf diesen Wahlen Horrorunfälle. Die willst du echt nicht haben. Aber die Art und Weise, wie die da halt fahren, da teilweise 400 km/h und es geht halt immer nur im Kreis. Und wenn dann einer halt quer steht, ihr könnt es euch ausmalen. Es gibt wirklich viele, viele auch Crash, wo es dann vorbei ist halt für die Fahrer. Ne? Also auf YouTube könnt ihr da wirklich nicht so knapp was finden, wo Dinge schiefgegangen sind. Also ich kann es nachvollziehen, ich kann aber auch verstehen, dass da die Faszination da ist, also als Elite-Fahrer, der ja trotzdem ist, also auch wenn es jetzt für die Formel 1 nicht reicht, da hast du natürlich die Möglichkeit, also wenn ich die Möglichkeit hätte, verschiedene Rennserien irgendwie zu erleben, ich weiß nicht, ob ich die nicht auch alle durchspielen wollte. Ne? Also so ein bisschen dieser Max Verstappen-Faktor.
Das hier wäre es mal gewesen. Richtig schön Retro-Sportwagen, mein Lieber.
Ja. Ja, aber wie gesagt, also ich kann's schon irgendwie von allen Seiten verstehen. Schauen wir mal, könnt ihr uns auch gerne schreiben, wie würdet ihr das denn machen an seiner Stelle? Gehen wir mal weg von dieser Nick zurück in die Formel-1-Geschichte oder soll er es machen oder nicht? Würdet ihr es machen, ja oder nein? Schreibt es uns in die Kommentare.
Sehr gut. Und was fehlt natürlich noch in einer Vorschau-Episode? Keine Vorschau-Episode, Freunde, ohne unseren garantiert falschen Podiumstipp. Und bevor die Folge explosiv lang wird, ohne lange Umschweife, mein Tipp zuerst heute. Ich denke, am Sonntag in Singapur wird Max Verstappen eine sehr, sehr gute Figur machen und deutlich näher an den McLaren dran sein. Trotzdem reicht es nur für Platz 3, denn auf den ersten beiden Plätzen liegen beide McLaren, denke ich. Lando Norris gewinnt vor Oscar Piastri. Du siehst es relativ ähnlich, oder?
Ja, ich gehe mit dir mit, was die ersten zwei Plätze angeht. Norris erster, zweiter Piastri und auf Platz 3 sehe ich tatsächlich Lewis Hamilton. Warum? Könnt ihr natürlich gerne alles anders sehen, aber Nummer 1, ich kann mir vorstellen, dass er vielleicht jetzt, wäre eine coole Story, wenn er irgendwann mal endlich aufs Podium kommt, nachdem sein Hund von ihm gegangen ist, dann hat er ein positives Erlebnis. Was ich aber jetzt auch rein fachlich sozusagen hoffe, ist, dass er ähnlich gut sein kann und dass der Ferrari ähnlich gut läuft wie in Monaco zum Beispiel. Da hat ja Charles Leclerc es aufs Podium geschafft, ist da Zweiter geworden und Lewis Hamilton, der hat eigentlich in der Quali auch recht gut oder in den Trainings auch recht gut ausgeschaut. Ist dann aber hinter ihm gelandet und hat auch nochmal eine Strafe bekommen. Also, wäre vielleicht nicht unrealistisch, schauen wir mal, wie es kommt. Am Ende sowieso anders, als wir das jetzt sagen.
Natürlich.
Aber schreibt uns eure Tipps gerne in die Kommentare und dann machen wir mal einen Schussstrich drunter.
Yes.
Wir haben noch ein paar Folgen im Gepäck, außerhalb von dem, was natürlich dann Montag und Dienstag und Mittwoch kommt. Und natürlich Samstag, Sonntag kriegt ihr unsere Quali- und Race-Checks direkt nach den Sessions, wo wir so ein bisschen unsere Ersteinschätzung geben. Dann nach dem Rennen einen Tag später unsere Highlights, wo wir einfach mal alles durchsprechen und dann natürlich die ausführlichen Fahrernoten, wo jeder einzelne Fahrer analysiert wird. In dem Sinne, macht's gut.
Das wird großartig. Ein wunderschönes Rennwochenende euch in Singapur. Mehr Formel 1 ist mir gut, Freunde. Bis zur nächsten Episode. Ahoi.